Kurznachrichten.
Ein Montag mit Michael Main, bitte. Nun ja pensioniert ist, darf man ihn sicher als Senior ansprechen.
Hallo, hier ist Michael Main, ihr hört Radio Marabu.
Michael Main am Montag. Ein Gast, den ich vor einigen Jahren auch schon zu einem schönen Interview hier hatte. Henning Rosenbusch. Für Coburg, Stunde von hier.
Hallo, hier ist Michael Main, ihr hört die kleine Audiodatei.
Henning Rosenbusch, Politikjournalist, hat eine riesige Fangemeinde und ist trotzdem selten leibhaftig zu sehen in Talks und Interviews. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt mit ihm reden darf über einen Beruf, der längst vor die Hunde gegangen wäre, wenn es nicht Journalisten wie Henning Rosenbusch geben würde.
Michael Main. Im Gespräch.
Jingle habe ich auch, ist aber nicht so Deutschlandfunk.
Schön, dass wir das machen, lieber Henning.
Sehr gerne.
Der Wahrheit verpflichtet nach bestem Wissen und Gewissen seit 2001, heißt dein Motto auf den Plattformen. Weißt du noch, warum du Journalist werden wolltest?
Ich wollte eigentlich gar kein Journalist werden. Also in ganz jungen Jahren. Ich wollte Kommunikationswissenschaften studieren, also schon in die Richtung Medien, aber nicht unbedingt jetzt Journalist werden. Das war am Anfang noch nicht auf dem Schirm. Da bin ich reingerutscht, hat vor der Medienkrise ganz gut verdient als freier Journalist. Ja. Und ich war ja dann so, habe dann 95, 96 angefangen bei der Mainpost in Würzburg, auch vor allem ein bisschen was zu verdienen nebenbei. Und dann habe ich währenddessen den Entschluss gefasst, okay, das ist es.
Und du warst schon Student und hast da als Freier angefangen, ein bisschen was dazu verdient?
Genau, ich habe vorher mehr so Tankstellendienste über Nacht gemacht. Ja. Und da habe ich dann trotzdem als Journalist das Doppelte verdient, also für einen Text mit Bild so 150 Mark damals. Ja. Das war ein Haufen Geld für mich als Student. Und da wollte ich natürlich, bin ich auch gleich selbstbewusst aufgetreten und habe gesagt, ich möchte so viel machen, wie nur geht in der Redaktion. Und da hat er mich angeschaut und hat gesagt, ja, Henning, das wollen alle.
Sucht mal auf unserer YouTube-Seite. Das Interview mit Henning Rosenbusch von mir ist schon ein paar Jahre alt, aber sehr schön.
Die neue Presse, möchte ich mal sagen, die haben auch zu mir gestanden, auch während der Corona-Zeit. Die haben sogar eine ganze Seite aus Schweden dann abgedruckt. Ich bin ja dann nach einem halben Jahr Corona nach Schweden, um von dort zu berichten. Und die haben auch meine erste Schwedenseite gedruckt im Oktober 2020. Sogar jetzt nicht nur die neue Presse, sondern verlagsweit. Das war dann Südthüringen und Hof noch dazu, wo das Bayreuth, wo das noch gelaufen ist. Und gab natürlich nur Ärger in Coburg, weil da war ich schon als Schwurbler verschrien. Da hatte ich schon meinen Stempel, weil ich habe sofort meinen Mund aufgemacht, war im März schon kritisch. Ja.
Na, danach wollte ich gerade fragen. 20 war dann alles anders. Mhm. Hast du dein altes Leben freiwillig verlassen oder bist du gegangen worden? Das klingt ja jetzt eher so, als ob der Verlag zumindest Interesse hatte, dich noch länger da zu behalten.
Also ich denke, der Verlag hätte mich behalten. Ich hätte aber nicht kritisch sein dürfen. Nicht so, wie ich gerne hätte. Ja, ich durfte kritisch sein. Ich habe auch die Corona-Demos geschrieben am Anfang und die haben da nichts verändert und haben mich da trotzdem hingeschickt, obwohl das Framing schon lief. Ja, und wir hatten da zwei Corona-Demos am Anfang, AfD und die meditiert haben am Anfang, die Meditation. Und wie gesagt, ich denke, da ist ja auch mein Geld weitergelaufen, ja, die haben mich weiter beschäftigt, die mussten ja ihre Zeitung füllen auch während Corona, aber alles andere ist mir halt weggebrochen. Und in der Stadt hat sich halt dann, weil ich auch auf öffentlich in sozialen Netzwerken, ich war damals nur auf Facebook, sonst hatte ich nirgendwo was und da habe ich mich aber deutlich positioniert und dann ging es natürlich sofort los, dass Leute, mit denen ich seit 10 Jahren zusammengearbeitet habe, Stadträte etc., mich Nazi-Flüsterer,
Corona-Leugner. Nazi-Flüsterer, das habe ich noch nie gehört.
Nazi-Flüsterer, weil ich natürlich, die AfD war mittlerweile gegen die Lockdowns und da ich die Kontaktschuld war dann der Nazi-Flüsterer. Ich habe das geflüstert, was die Nazis
machen. Das ist wie der Pferdeflüsterer, der die Nazis versteht und ihnen vielleicht sogar Argumente via Zeitung liefert.
Naja. Die Flüsterer. Witz. Grüße gehen nach Schweden.
Ja, heute hast du mehr als 100.000 Follower auf X, 73.000 auf Telegram, 35.000 auf Facebook. Was bietest du den Leuten, was sie woanders nicht finden können?
Also sie können alles woanders finden. Also größtenteils. Ich schreibe schon auch immer mal meine eigenen Gedanken, aber ich habe einfach das gemacht am Ende, was gebraucht wird. Zu Beginn habe ich erstmal Schweden recherchiert und wollte verstehen, warum kam es in Schweden zu diesem Sonderweg. Kann ich bis heute nicht hundertprozentig beantworten, die Frage. Ich war immer so ein bisschen Autodidakt gewesen, deswegen ist mir das nicht sehr schwer gefallen. Und das musst du ja auch sein als Journalist, du musst dich ja in viele Themen einarbeiten. Und dann habe ich mich mit Epidemiologie beschäftigt, mit Virologie. Und als ich dann irgendwann da so fest war, dass ich da irgendwie überall mitreden konnte, also zumindest habe ich das eingebildet, habe ich halt geguckt, was braucht es jetzt noch? Ja, das war irgendwann Anfang 21 und ich habe Bedarf gesehen, dass es irgendwo einen Einstieg braucht. Also nicht jemand, der jetzt die harten Dinger postet von Apolut oder damals noch KenFM oder wo halt die roten Leuchten bei den üblichen Tagesschau-Guckern sofort angehen und die dann sofort ausmachen und sagen, oh Gott, das ist ja der ganz schlimme Antisemit und was weiß ich, was man ihn alles genannt hat. Ich wollte eben die Fundstücke aus den Leitmedien und so weiter, wo ja öfter mal doch ein kritischer Artikel zu finden war. Und ich wollte vor allem das Ausland beobachten, was die so machen und das dann den Leuten liefern. Und am Anfang war ich natürlich auch der Schweden-Korrespondent für viele. Da habe ich auch dauerhaft immer weiter berichtet und habe auch also mal die Videos gepostet, dass da irgendwie alles normal ist und so weiter. Das hat mir auch natürlich Follower gebracht. Aber ich muss sagen, während der Corona-Zeit hatte ich gar nicht so viele, weil da war noch viel Berührungsängste, Kontaktschuld.
Okay,
aber jetzt im Nachhinein ist es immer mehr geworden, weil so ein bisschen haben wir ja Recht behalten, wir Schwurbler, wenn ich gleich ganz
Recht behalten. Ja, zumal du das Corona-Thema ja weitermachst mit so Hashtags wie richtig erinnern, also indem du einfach immer wieder aufploppen lässt, was war vor 6 Jahren, was war vor 5 Jahren, was hat der da mal gesagt, der plötzlich bei einem ganz anderen Thema wieder auftaucht, um die Leute einzuordnen. Das vergisst man ja. Als normaler Medienkonsument hast du das ja nicht auf dem Schirm. Was hat denn der an dem Tag gesagt? Du scheinst ja ein riesiges Archiv zu haben oder zumindest einen Rechercheweg, wo du schnell die Sachen finden kannst, dass du das immer wieder aufploppen lässt.
Ja, also gibt ja diesen, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber die beste Waffe des Journalisten ist das Archiv. Mhm. Diesen Spruch gibt's ja. Und es war auch was ich gemacht habe auf X, vor allem, weil das auch schon ein guter Multiplikator ist. Da folgen mir auch ein paar wichtigere Leute von Abgeordneten über internationale Professoren und so weiter. Und dort habe ich auch versucht, sofort, wenn irgendwie Narrative geschaffen werden, wie jetzt zum Beispiel Pandemie der Ungeimpften, das war mir sofort klar, weil das hatte der Biden irgendwie sofort gesagt, dass das das neue Ding wird, irgendwie im Sommer.
Sommer 21, was dann bei uns im Herbst ankam.
Genau. Und das habe ich auch angekündigt. Da habe ich gesagt, Biden, das ist bald dieses neue Narrativ, und dort halt versuchen, gleich irgendwie dagegen zu arbeiten, weil das festigt sich ja und du kennst dich aus mit dem Thema als Kommunikationswissenschaftler, die Wiederholung, was die bei den Menschen anrichtet. Und da habe ich eben überall so versucht, irgendwie dagegen, und irgendwie kamen dann diese Follower. Warum musst du die fragen?
Du sagst ja, du hast das gemacht, was gebraucht wurde. Das ändert sich ja immer auch ein bisschen. Bist du da also immer im Beobachten und guckst, dieser Post hat jetzt eine 6-stellige Reichweite, soll ich lieber in die Richtung weitergehen? Nein. Oder hast du ein Programm, was du einfach abarbeitest, wo du sagst, die Sachen mache ich, egal ob die jetzt 5.000 oder 100.000 Views bekommen.
Nein, nein, an dem Punkt muss ich mich ganz sehr bei den Leuten bedanken, die das ermöglichen, was ich mache. Ich mache frei nach dem, was ich denke, was gerade wichtig ist. Wenn ich denke, dass ich jetzt News kritisieren muss, weil es einen total einseitigen Artikel über Iran, dann mache ich das, aber ich mache nie nach Plan. Ja, und ich habe jetzt auch, weil ich am Anfang sehr, sehr viel gemacht habe, also zu viel auch, was nicht gut für mich war. Also am Anfang habe ich, was weiß ich, die ersten 3 Jahre habe ich, also solange Corona zumindest akut war, habe ich nichts anderes gemacht als arbeiten, ja, von früh bis spät. Und das hat sich jetzt so ein bisschen, da habe ich das hingekriegt, dass ich versuche, in den Zeiten, wo jetzt kein Iran-Krieg anfängt, wo nicht jetzt irgendwie gerade wichtig ist, dass und ein großes Interesse ist, dass ich dann auch so meine Pausen schaffe, ja, und aber ansonsten bin ich total frei und ich gucke auch nicht großartig drauf, ob das jetzt, klar, ich manchmal sehe es und dann freue ich mich, wenn was gut läuft, natürlich, aber ich deswegen bleibe ich nicht beim Thema oder irgendwas,
das interessiert mich nicht. Wichtiges Propaganda-Element, das weglassen. Hätte ich doch beinahe den Jingle weggelassen.
Weil du vorhin gesagt hast, wiederholen ist die Mutter der Propaganda, weglassen ist mindestens genauso wichtig, wahrscheinlich der Vater dann, ne?
Ja, genau.
Indem ich einfach Sachen nicht berichte, erzeuge ich auch ein bestimmtes Bild. Hast du irgendwelche Lieblingsquellen, wo du sagst, da schaue ich morgens als erstes und abends als letztes, wenn da was ist, muss ich es auf jeden Fall machen?
Also Multipolar hat eine tolle Arbeit gemacht. Das ist aber auch wieder, du weißt, wir haben zig Zielgruppen, ja, deswegen bin ich irgendwo auch jetzt nicht der sagt, wir müssen uns alle zusammentun, wir müssen alle das Gleiche machen. Multipolar macht halt ausführliche, lange Texte, gut recherchiert, macht ein bisschen höheres Deutsch, das ist nicht für jeden was.
Ja. Es ist auch weniger, die machen einen Text pro Woche, manchmal zwei, genau. Aber das ist dann schon viel, wenn zwei Texte pro Woche.
Genau, aber wenn bei denen was kam, dann habe ich das meistens gelesen zum Beispiel. Aber es ist nur so ein Beispiel, es gibt viele englische Quellen auch, wo man durchaus, wie heißt sie? Das fällt mir natürlich nicht ein. Die Whitney Webb zum Beispiel, ich mir doch jetzt auch regelmäßig reinziehe.
Die hat diese Bücher zu den Epstein-Sachen gemacht, schon relativ früh, bevor das ein großer Skandal in den Leitmedien wurde.
Vor allem auch der Buchtitel One Nation Under Blackmail ist schon sehr, also eine Nation unter Erpressung ist auch, zeigt schon, wo die Reise hingeht, was sie so recherchiert und die macht gute Arbeit. Also die ist fast zu ausführlich mit zu vielen Quellen, da kommt mal.
wenn wir Werbung für die deutsche Variante machen wollen, die ist bei Ethica Media erschienen, das machen die Schönings, das sind so zwei dicke Bücher, die liegen bei mir immer noch da und sollten eigentlich studiert werden. Wie gehst du mit Kommentaren um? Schaust du das regelmäßig durch? Reagierst du da oder lässt du es laufen?
Mal so. Ich kann nicht mehr alles lesen. Das ist auf den verschiedenen Plattformen, da wird ja überall kommentiert. Ich habe auch für Telegram ein paar Ehrenamtliche, die da mir helfen, da ein bisschen, weil da musst man ein bisschen moderieren, bis weil du mitverantwortlich bist als Gruppeninhaber, was dann die Leute schreiben. Und natürlich braucht Feedback. Ja, also ich will ja auch wissen, und dann gibt es natürlich gute Kritik, die dich weiterbringt. Und dann gibt es eher weniger zielgerichtete Politik, Kritik. Also waren ja früher die Corona-Leugner und Schwurbler und das kriegt man natürlich auch heute noch. Ich habe ja nicht unbedingt immer die Meinung der Regierung. Jetzt hatte ich das erste Mal, glaube ich, seit 5 Jahren die Meinung der Regierung.
Bei welchem Fall?
Dass wir keine Schiffe in die Straße von Hormus schicken.
Okay, naja, ihr nähert euch an.
Da wollen wir die Heiterkeitswogen aber etwas abebben lassen.
Eigentlich bin ich ein Dissident geworden, ja, und ein journalistischer Dissident, würde ich sagen, der so viele Missstände sieht und aufdecken will. Und dann kann man ja jetzt noch, wenn es immer Krieg gibt, das ist nicht besonders gut für meine Laune. Oder da gab es ja viel in den letzten Jahren. Oder Corona natürlich, ja, obwohl ich da in Schweden war, aber ich bin, glaube ich, schon ein empathischer Mensch und habe durchaus auch mitbekommen, wie es meiner Familie ergeht und so weiter. Und ja, es ist wichtig, da seinen Ausgleich zu schaffen, auf jeden Fall, ja, dass man das hinkriegt. Und ich war auch, um ganz offen zu sein, oder bin immer noch, kann auch sein, dass ich das morgen aufhöre, ja, aber es ist hart für mich am Ende. Auf der einen Seite bin ich super dankbar, weil ich so frei bin wie noch nie, ja, weil ich wirklich mich jeden Tag selber entscheiden kann, auf was ich mich stürze und oder nicht. Aber auf der anderen Seite stütze ich mich meistens auf Sachen, die ja, also dieser Fotografenjob, da habe ich ein bisschen Theater gemacht und Sport und Konzerte, das war was anderes.
Ja, Dissidenten dürfte es ja qua Definition gar nicht geben in einer parlamentarischen Demokratie, wo man dann ja Opposition wäre. Der Begriff schien mir immer reserviert für totalitäre Systeme, für Diktaturen, wo es irgendwie eine absolute Macht gibt, gegen die man dann aufbegehren muss.
Biden fragt den Rosenbusch nach Bedrohungen.
Was sind für dich persönlich die größten Bedrohungen? Wir haben Sanktionen wie gegen Gbagbo, die von der EU kommen. Wir haben Zensurbestrebungen über den Digital Services Act. Wir haben Kontokündigungen, die es Menschen, die zum Beispiel einem Journalisten wie dir folgen, schwerer machen, ihn mit Spenden oder Schenkungen zu unterstützen. Qualität ist ein Dauerthema, auch in dieser neuen Medienszene. Darüber haben wir zumindest andeutungsweise schon gesprochen. Da gibt es dann auch wieder Portale, die finanziert werden, wo man nicht genau weiß, aus welchen Quellen kommt das. Warum ist das so, dass die jetzt alle auf bestimmte Narrative aufspringen, die ja eigentlich im Mainstream verankert sein sollten und nicht auf der Oppositions- oder Dissidentenseite? Was sind für dich persönlich die größten Bedrohungen?
Alles, was du gerade aufgezählt hast. Das ist eben auch was Neues für mich. Ich habe nichts anders gemacht die letzten 5, 6 Jahre. Gut, ich war einseitig natürlich. Ja, also ich will ja das bringen, was andere nicht bringen. Ja, und ich muss jetzt nicht noch mal wiederholen, was der Drosten in 27 Podcasts gesagt hat. Ich war total einseitig. Das ja. Aber ansonsten habe ich meinen Job gemacht die letzten 5, 6 Jahre, wie ich ihn sonst auch gemacht habe. Und da kannst du wahrscheinlich als Wissenschaftler, der sagt Wissenschaftsfreiheit und ich sag Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, eigentlich gibt es keinen Grund dafür, dass man uns irgendwie für das, was wir gesagt und getan haben die letzten Jahre, ich habe auch ganz gute Quote, sag ich mal. Ich komme mit Sicherheit besser weg als ARD und ZDF, was Fake News angeht. Ja, wenn ich habe, waren ja auch 30.000 Dinger, die ich irgendwie rauskauen habe die letzten 5 Jahre. Und ich glaube, bei 3 war es am Ende, wo ich so einen kleinen
gute Quote, ja.
Ja, genau. Ja. Also ich wusste ja in dem Moment, wo ich jetzt das mache, ja, ich habe die Seiten gewechselt. Ja, ich bin zu den Schwurblern rüber und ich habe natürlich vorher schon KenFM gekannt und alles. Ja, also ich war schon. Ich hatte auch, was die Pandemie angeht, wie gesagt, ich war einer der Ersten, oder war halt im März schon sozusagen ja dagegen den Lockdown und habe da schon die Klappe aufgemacht. Und worauf wollte ich?
Auf die Bedrohungen und Ängste, ne?
Ja, auf die Bedrohungen und Ängste, ja, genau. Und da habe ich ja, also dieser Entscheid, dann nach Schweden zu gehen, ja. Da wusste ich, ich wechsle die Seiten. Aber, und da kannst du ja auch viel drüber sagen, wenn man das dann nochmal alles erfährt. Ja, also man hat ja vorher gesehen, wie sie mit KenFM und so, mit Ken Jebsen umgegangen sind damals noch und oder mit jedem anderen, der da irgendwie einen Ton zu viel gemacht hat. Also es ging ja schon ziemlich rund. Und das von außen zu sehen und zu sagen, okay, das könnte mir jetzt demnächst auch passieren, ist das eine, aber es dann zu erleben, ist noch mal was anderes. Ja, und auch diese Gedanken zu haben, Kontokündigungen und lautes solchen, da ist irgendwas plötzlich da, was dich vielleicht irgendwie über die Schulter schauen lassen könnte. Und das gab es in meinem vorherigen Leben nicht.
Wie sieht die Welt aus, in der du gern leben würdest?
Ja, auf jeden Fall besser als heute. Ich bin 75 geboren. Ich habe dann noch 15 Jahre die alte Bundesrepublik mitbekommen. Und ich glaube, so im Rückblick glorifiziert man viel oder so. Aber ich glaube, diese soziale Marktwirtschaft, wie man das damals versucht hat, diesen rheinischen Kapitalismus, also wo auch die Chefs noch irgendwie Bezug zu ihren Mitarbeitern haben und so weiter. Und eine freie Welt, ja, also so in diese Richtung könnte ich es mir vorstellen. Aber ich habe immer, wenn ich danach gefragt wurde, habe ich auch immer gesagt, ich bin Journalist, ich bin dafür nicht zuständig, wie die Welt in Zukunft auszusehen hat. Also ich will kein Kanzler werden. Da habe ich mich schon sehr bewusst dafür entschieden, nicht in die Politik zu gehen. Da hatte ich auch einige Angebote, auch dann, als ich Journalist war, in die Politik zu gehen. Und
gut, du weißt ja, was 1990 passiert ist. Da bin ich dazu gekommen. Da ist die Alternative weggefallen, die diesen rheinischen Kapitalismus dazu gezwungen hat, ein paar gute Seiten zu behalten damit.
Deswegen nenne ich das übrigens Schaufenster des Westens. Die Bundesrepublik damals war ein Schaufenster des Westens. Ja, also es war ja auch, glaube ich, in kaum einem westlichen Land so gut wie es in der Bundesrepublik bis...
Und in keinem Östlichen so gut wie in der DDR. Die DDR war das Schaufenster des Sozialismus. Ich bin als Schüler nach Moskau gefahren mit dem Freundschaftszug und war entsetzt über vieles, was in dem Vorzeigeland des Sozialismus so an Alltag da war. Also was an Lebensstandard da war, wie die Leute da gehaust haben, wie sie sich ihre Lebensmittel, ihre Kleidung haben besorgen müssen. Das war, wenn man so, ich war 14, ne, und dachte, okay, DDR ist ja so und da wird die Sowjetunion wird ja leuchten, aber nee, war nicht so.
Bei mir war es mit 19 in Miami, wo ich gedacht habe, oh Gott, da bin ich durch Downtown früh, sind da die Businessmen mit ihren Köfferchen und abends schlafen die Menschen in den Kartons. Und da habe ich mir auch gedacht, also das war für mich ein totaler Kulturschock.
Ja. Bevor Sie sich jetzt die Urlaubsbilder zeigen.
Nächste Frage zielt in eine ferne Zukunft. Was bleibt von Henning Rosenbusch? Was sollte bleiben, wenn du Einfluss darauf hättest? Was bleibt?
Ich hoffe, dass das gesehen wird, dass diese Arbeit, wie ich sie mache, eigentlich Erfolg hat. Also zumindest jetzt, was die Follower angeht und so weiter. Und ich denke, dass da viele sich da... Also wenn ich jetzt irgendwie einen politischen Influencer bin, der mich fragen würde, was da wohl, ja, weil ich will nicht jetzt keinen beraten, der irgendwie Klamotten oder Parfüm verkauft oder irgendwas, ja, aber dem würde ich sagen, bleib ehrlich, ja, bleib bei dir, bleib ehrlich, nach bestem Wissen und Gewissen der Wahrheit verpflichtet, das ist nicht von mir, das hat mir irgendwann mal ein altgedienter Redakteur mit auf den Weg gegeben, ja, und dadurch kann ich in den Spiegel schauen und das ist, also mir persönlich zumindest, wichtiger als alles andere.
Da haben wir doch einen schönen Bogen hinbekommen vom Anfang zum Ende.
Wohin auch sonst, alles andere wäre schiefgegangen. Beim Dossier ist es jeden Tag auch so, vom Anfang bis zum Ende. Und an dem sind wir jetzt. Michael Mayen, Henning Rosenbusch.
Das Dossier.
Und wieder so eine Wahl. Auch wenn Ungarn anders ausging, nun ist das Mitte-Links-Bündnis von Bulgariens Ex-Staatschef Radjew bei der vorgezogenen Wahl klar als Wahlsieger hervorgegangen. Zu fragen ist, ob es sogar zu einer Alleinregierung reicht. Amüsant wieder die anfangs zurückhaltende Informationspolitik der ARD. Man sprach von Prognosen, während der ORF Radjew schon vor absoluter Mehrheit sah. Umfragen sahen ihn seit Wochen vorn, Kritiker sehen ihn Russland nah. Und das ist das eigentlich Lustige. Ein weiteres ehedem sozialistisches Land entscheidet sich doch recht eindeutig eher für die Seite, die seit Jahrzehnten als Besatzungsmacht verhetzt wird. Vielleicht war es unter sowjetischer doch nicht so schlimm wie unter US-amerikanischer Besatzung. Vielleicht ist es aber auch das Slawische in den Leuten, die so aussehen, als wären sie Europäer, eigentlich aber keine sind. Wie mir unser lieber Hörer Andreas Trupp einst erklärte, den ich hier ganz lieb grüße, nicht wissen, ob selbst slawisches Blut in meinen Adern fließt. Aber sollten wir uns mal treffen, gerne kann er mich anspucken. Ich werde ihm dennoch die Hand reichen. So viel Stolz muss sein. Lernen mit Schlager City und Bulgaria am Montag, den 20. April 2026, vorgetragen hier in der kleinen Audiodatei. Heute 1889 wurde ja der Mann mit dem kleinen Bart geboren. Noch ohne Bart, hoffe ich doch.
Wohl aber möchte ich, dass die Nachwelt mir einmal bestätigt, dass ich anständig und ehrlich mein Programm mich zu verwirklichen bemüht habe.
Aus heutiger Sicht kann man beim Ergebnis nur von einem Teilerfolg sprechen.
Hundreds of thank you.
Aber dran sind wir ja wieder an der großen Sache. In den USA, das sind die Widersprüche, kann man beim US-Nationalarchiv online nach früheren NSDAP-Mitgliedern suchen. Mehr als 1 Million Zugriffe berichtet man mittlerweile. Es berichtet die Tagesschau.
Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen.
Noch so ein Mitglied. Der FC Bayern München ist zum 35. Mal deutscher Meister in der Fußball-Bundesliga. Ich war ja am Sonnabend in Bayern. Da spielte die bayerische Mannschaft Schweinfurt gegen Hansa Rostock. Das ist das gleiche Spiel mit dem Ball und den Toren, hat aber mit dem FC Bayern München nichts zu tun. Ich lasse mir das immer erklären. Tore gab's diesmal aber nicht. Dafür ein Knöchele. Nochmal München. 12.000 Menschen demonstrierten hier für eine schnellere Energiewende. Köln 30.000, Hamburg 15.000, Berlin 9.000. Ich verspreche, sollte es dann irgendwann nur noch 3 Stunden Strom am Tag geben, werde ich den ganzen Tag lachen. Ihr werdet es hier leider nicht mehr mitbekommen, aber die mich umgeben. Auch angesichts des heutigen Geburtstags stelle ich mir die Frage, was ist in uns Deutschen, was uns so anfällig macht für Ideologien?
Wir müssen Wladimir Putin global isolieren, indem wir hier vor Ort unsere Häuser besser isolieren.
Terry Reintke, Grüne. sehr, sehr grün.
Die Spannungen im Nahen Osten nehmen nicht ab.
Danke, beste Svetlana. Die USA beschlagnahmen einen iranischen Frachter. Der Iran wirft den USA-Vertragsbruch vor. Das britische Militär sieht die Lage in der Straße von Hormuz kritisch. Mehrere Golfstaaten melden weiter Angriffe aus dem Iran. Iran hat Teilnahme an einer weiteren Gesprächsrunde mit den USA abgelehnt. Israel teilt eine Karte von besetzten Gebieten im Libanon. Die Außenminister Pakistans und Irans telefonieren. J.D. Vance, Steve Witkoff und Jared Kushner reisen nach Pakistan. Boris Pistorius, SPD,
das ist richtig.
Verteidigungsminister. Die Marine bereitet einen Einsatz in der Straße von Hormuz vor.
Macht Nord Stream 2 aus.
Wall Street Journal will wissen. Trump verzichtete auf Einnahme der iranischen Insel Haq aus Angst vor hohen Verlusten. Teherans Chefunterhändler Mohammed Bagheer Ghalibaf in einer Fernsehansprache. Wir werden bis zum Ende durchhalten. Der kolumbische Staatschef warnt die USA vor einer lateinamerikanischen Rebellion. Gustavo Petro. Das Ganze in einem Zeitungsinterview. Italiens Vizeministerpräsident Salvini fordert die Rückkehr zu russischen Energieimporten.
Die Wirtschaftslage in Deutschland ist nach wie vor deprimierend.
Aber liebe Svetlana, das soll doch keinen Schatten auf deinen Tag werfen. Die Sonne scheint. Peru wartet auf Wahlergebnisse. New Yorks Bürgermeister Mamdani will Steuern auf Luxus-Zweitwohnungen.
New York, New York, New York!
Hannover-Messe eröffnet von Friedrich Merz und Brasiliens Staatschef Lula.
Mensch, wir können doch alle dem Herrgott dankbar sein, dass wir in einem solchen Land leben wie der Bundesrepublik Deutschland.
Zuvor sprachen sie in Schloss Herrenhausen, Deutschland soll ein erfolgreiches, wettbewerbsfähiges Industrieland bleiben, fantasierte Merz. Bei der Hannover-Messe zum ersten Mal Rüstungsunternehmen vertreten, auch Rheinmetall. Und das am Geburtstag. Im Töten und Morden finden wir uns wieder.
A deadly cloud.
Jeder fünfte Berliner ist armutsgefährdet. Sozialbericht der Berliner Senatsverwaltung, da wollen wir dem Herrgott doch dankbar sein. Neues Gesetz gegen digitale Gewalt. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, SPD.
Das ist richtig.
Wirkt. Und AfD-Bürgerschaftler Hamburg. Walczak fand heraus, der öffentlich-rechtliche Rundfunk jagt Säumige mit Privat-Inkasso-Unternehmen. Für die ein gutes Geschäft. Es berichtet die Junge Freiheit. Zum Morgen Sonne, sonst Sonne, Wolken. Die nächsten Tage schön. Zum Wochenende unbeständig.
Marcello. Das war ja wieder eine klasse Sendung. Weitermachen.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.